Agilität ist nicht nur etwas für kleine, junge Unternehmen, sondern auch für klassische Konzerne. Als Product Owner haben wir in diesem Kontext ganz besondere Herausforderungen. Über diese Herausforderungen spricht Olli heute mit Felix Stein. Er ist als Agile Coach in vielen verschiedenen Konzernen unterwegs und hat so einiges an Erfahrungen gesammelt, was es gerade für Product Owner im Kontext Konzern zu beachten gilt. Euch daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Heute wollen wir über Product Ownership in einem speziellen Kontext sprechen, und zwar in dem Kontext von Konzernen oder von Konzernumfeldern. Und wenn ich wir sage, habe ich natürlich wieder einen Gast bei mir, und das ist Felix Stein. Hallo Felix.
Hallo Olli.
Felix, magst du dich mal unseren Hörern vorstellen?
Natürlich, das mache ich gerne. Ich komme ganz bei dir aus der Nähe, aus Bonn. Und bin hier Agile Coach und Geschäftsführer in einer kleinen Boutique-Beratung der Agile Process GmbH. Der Name lässt es erahnen. Was wir vor allem machen, ist, Unternehmen bei ihrer agilen Reise zu begleiten. Und was da noch ein besonderer Schwerpunkt von uns ist, und das passt dann ja unserem Thema, das passt ja zu unserem Thema heute besonders gut, wir machen das sehr stark im Konzernumfeld. Ja, also viel Banken und Versicherungen. Ich bin aber auch schon Automobil und Ähnliches gewesen. Und das Ganze nicht nur auf Product Owner bezogen, aber auch, es ist ja ein extrem wichtiger Teil. Und genau, freue mich heute darüber zu reden.
Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir gedacht haben, du hast eine ganze Menge zu erzählen, wenn es um Konzerne und Product Ownership und Agilität in solchen Umfeldern geht. Aber lass uns doch gerne mal vorne anfangen. Was ist denn dein Verständnis von Product Ownership?
Ich glaube, es hat für mich zwei Dimensionen. Zum einen, also es hängt für mich ganz stark daran, überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Ja, also diese Ownership auszuüben, was ganz viele Aspekte beinhaltet. Ja, also mal das Einfachste zu nennen, ich darf nicht zu viele Leute haben, die mir vorgeben, was ich zu tun habe. Es geht aber natürlich auch in solche Aspekte hinein, dass ich, je nachdem, in welcher Organisation ich bin, kann das ja wichtig sein, ein Budget haben muss, um das machen zu können, über das ich verfügen darf. Und natürlich das entsprechende Team, das es umsetzen kann, das Wissen, das notwendig ist und Ähnliches. Auf der anderen Seite hat Ownership für mich noch den anderen Aspekt, sich etwas selbst zu eigen machen zu wollen. Das bedeutet, mein Produkt muss mein Baby sein, wo ich sage, okay, das habe ich lieb, das entwickle ich weiter, dafür setze ich mich ein, da brenne ich für. Und ich glaube, wenn diese zwei Aspekte zusammenkommen, sich darum kümmern wollen und Entscheidungen treffen dürfen, dann ist die Product Ownership auf einem sehr guten Weg.
Jetzt hast du zwei Aspekte genannt in Richtung Ownership. Da steckt aber ja auch noch das Wort Produkt irgendwie drin. Und das triggert mich immer so ein bisschen, wenn wir auch über Product Ownership in Konzernen reden.
Ja, ganz klar. Also wenn wir auf die Produktdimension raus wollen, so die einfachste Beschreibung, wo es mit Sicherheit ganz viele und weitläufige gibt, wäre für mich, dass ein Produkt etwas ist, das für einen wie auch immer gearteten Endanwender einen Mehrwert erzeugt und das ich nach Möglichkeit auch in Gänze erzeugen kann. Ja, also da kommen wir dann natürlich direkt in die Dimension des Produktteams hinein, das zu solchem als Ganzem in der Lage sein soll. Wenn es ein bisschen kleiner ist, das Feature-Team. Vielen Dank für die Ergänzung. Ganz klar, also die zwei Dimensionen, erstmal überhaupt ein Produkt haben, es sich zu eigen machen und das auch zu dürfen, das macht die Product Ownership dann aus.
Ja, kann ich mitgehen. Und wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle in einer Podcast-Folge auch schon mal reflektiert. Spannend ist für mich aber, mit dir drauf zu gucken, wie sieht diese Art von Definition, die du ja jetzt erstmal völlig losgelöst vom Kontext erzählt hast, tatsächlich in Umfeldern von Konzernen aus. Was für größte Challenges, Herausforderungen für solche Organisationen siehst du?
Natürlich einige, ja. Also das ist ja in der agilen Community auch legendär, dass wenn ich in Konzernen unterwegs bin, agile Produktentwicklung und Product Ownership um ein Vielfaches komplizierter und schwieriger sind, als wenn ich es im kleinen Mittelständler, in der Agentur oder sonst wo mache.
Liegt das aus deiner Sicht nur an der reinen Größe?
Auch, aber tatsächlich nicht nur. Es gibt Sachen, die mit der Größe einhergehen. Ja, sei es überhaupt, dass naheliegenderweise erstmal Produkte größer und dadurch komplizierter werden. Sei es, was ja bei vielen Konzernen der Fall ist, dass da einfach eine gesetzliche Regulierung da ist oder auch natürlich interne Vorgaben oder Richtlinien, durch die man in seinen Entscheidungen eingeschränkt und mitunter gelenkt wird, bis hin zu dem Punkt, dass es mitunter auch Dinge gibt, die intern als Produkt vielleicht bezeichnet werden, im schlimmsten Fall auch mit einem sogenannten Product Owner, der drauf sitzt, die aber gerade die vorhin genannten Produktcharakteristiken kaum noch erfüllen. Ja, und das ist dann ein ganz wichtiger Differenzierungspunkt am Anfang, überhaupt mal zu sagen, okay, es muss ja nicht alles, was ich entwickle, zwangsläufig diese Produktkriterien haben. Vielleicht gibt es ja auch Gründe dafür, das anders zu machen. Wenn ich das, warum auch immer, nicht mache, bin ich mir nicht sicher, sollte ich dann denjenigen, der es verantwortet, Produktowner nennen? Oder sollte ich da nicht sagen, okay, lass uns wirklich auch durch eine klare Beschreibung dessen, was das ist, diese Rolle schärfen und denen, die dann dort sind, diese Unklarheit ersparen, die zu Frustrationen führen kann?
Ja, da kann ich sehr gut mitgehen. Und meine Beobachtung an ganz vielen Stellen ist, wenn ich dann mal im Konzernumfeld unterwegs bin, dass häufig nur ein Umlabeln stattfindet, ne? Also wenn es irgendeine Aufgabe und Rolle gibt, so wie du gerade beschrieben hast, und sei es jetzt, dass es ein Business Analyst oder wer auch immer ist, dass eigentlich der erste Schritt darin besteht, diese Person dann Product Owner zu nennen und zu denken, dadurch entsteht irgendwie Product Ownership.
Also können wir auch mal Beispiele nennen, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal einem Office-Team begegnet zu sein, das auch ein Product Owner hat. Ja, und am Anfang, wenn man das noch nicht weiß, was werden sie machen, irgendwelche Bürosoftware. Tatsächlich waren das die Leute, die auf den Rechnern in diesem Konzern Microsoft Office zum Laufen gebracht haben. Ja, also die waren dafür zuständig, dass man dort PowerPoint, Word und Ähnliches benutzen konnte. Da gibt es ja manchmal leichte Schwierigkeiten, weil es ein bisschen aufgebohrt wird, dass man mit anderen Anwendungen in Datei Explorer und Ähnliches drin kann. Dann aber zu sagen, okay, ich sorge dafür, dass Word und PowerPoint und Excel bei dir funktionieren und dann ein Product Owner sein, da habe ich ein bisschen Zweifel, weil welche Entscheidungen werden denn da zu diesem Produkt gefällt? Gar keine. Es werden ja weiterhin nur die Original-Features von Microsoft benutzt. Und das wäre dann für mich so ein ganz klassischer Fall zu sagen, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, es ist ja sinnvoll, diese Arbeit zu machen, denn diese Programme brauchst du halt. Aber den, der das verantwortet, Product Owner zu nennen, das wäre für mich schon ein sehr großer Euphemismus.
Aber siehst du noch Punkte, die Konzerne machen? Also lass uns am Anfang durchaus eher mal kritisch erst drauf gucken, auf das Thema Product Ownership in Konzernen, die halt nicht helfen, ein wirkliches Verständnis von Product Ownership oder das Etablieren von wirklich einem Product Owner zu unterstützen?
Ja, ja, klar. Also was eben ganz häufiger Punkt ist, wenn man mal von der Ausgangssituation von Konzernen ausgeht, bevor sie in ihre agilen Transitionen oder ihre agilen Lernreisen reingehen, ist eine sehr kleinteilige und arbeitsteilige Aufstellung. Ja, und das geht auch in mehr Dimensionen rein, als am Anfang manchmal sichtbar ist. Was ganz klar ist, dass Leute sagen, ja, das sind Komponententeams. Ja, also die haben Sachen unter sich, die für sich genommen keinen Endkundenmehrwert erzeugen. Auch da ein Beispiel, ich kann mich an einen Product Owner erinnern, beim Konzern, der war der Product Owner eines Formulargenerators. Da habe ich mir angefangen, spannend, was ist denn das? Das heißt, immer wenn die irgendwo bei sich ein Kontaktformular, ein Antragsformular, ein was auch immer Formular brauchten, da gab es extern und intern einige Anwendungsfälle, hat man gesagt, okay, das binden wir uns von diesem Generator ein. Und in dem Moment, wo das Formular aber andere Eigenschaften haben sollte, als dieser Generator per Standard bereitgestellt hat, musste man dieses Generatorteam fragen, könnt ihr für uns den entsprechend erweitern oder umbauen? Was natürlich zum einen etwas ist, das Formular an sich wäre schon eine sehr enge Definition von einem Produkt. Und auf der anderen Seite nahezu alle anderen Teams des Unternehmens hatten auf einmal Abhängigkeiten zu denen und konnten ohne die etwas nicht fertig bekommen. Ja, das wäre so eine Sache, wo man sagt, okay, diese extreme Komponentenhaftigkeit ist sicher ein Hindernis. Eine andere ist eine starke Aufteilung in Sequenzen. Also wir haben die klassischen Wasserfallsequenzen, Konzeption, Entwicklung, Test. Manchmal natürlich auch nur sowas wie Release, Betrieb und Ähnliches. Und am Anfang kommen einem mitunter Ideen entgegen, ja, das ist dann da hinten der Test-Product-Owner und das ist der Release-Product-Owner und das ist der Product-Owner des Konzeptteams. Wo man auch sagen muss, auch das ist eigentlich auf Dauer nicht zielführend. Und natürlich, was eben noch dazu kommt, ebenfalls kleinteilig ist häufig der Budgetierungsprozess. durch den lange im Voraus schon versucht wird festzulegen, was denn nächstes Jahr im November welches Feature in welchem System von wem integriert oder entwickelt werden soll. Und auch das untergräbt natürlich das, was wir uns unter Product Ownership vorstellen, ganz stark.
Kann ich mir gut vorstellen, ne? Also ich kann nicht ganzheitlich die Verantwortung für so ein Produkt übernehmen, ne? Aus den unterschiedlichen Gründen, die du gerade auch gesagt hast. Und die Frage ist halt, ob Produkt überhaupt Produkt ist, ne? Das habe ich jetzt auch verstanden, ne? Also vielleicht ist es was ganz anderes, ne? Und häufig ist zumindest meine Beobachtung in größeren Unternehmen und auch in Konzernen, dass natürlich sehr viele Mitarbeiter eingestellt wurden und über Jahre dort gearbeitet haben, die einen sehr hohen Grad an Spezialisierung haben, ne? Und da bist du genau bei deinem Punkt mit, wenn ich einen Formulargenerator habe, dann gibt's vielleicht Spezialisten, weil das wieder auch in irgendeiner speziellen, keine Ahnung, Zweifelsprache oder was auch immer irgendwie für den Konzern generiert wurde, dass das nur wenige Leute irgendwie machen konnten. Und das steht so ein bisschen dem entgegen, ne? Also was wir so als wirklich agile Produktentwicklung verstehen. Da komme ich so ein bisschen zu der Frage, geht sowas denn wie Product Ownership, also sehr provokant jetzt gefragt, in solchen großen Konzernen überhaupt? Sicherlich irgendwann. Aber vielleicht auch auf der anderen Seite, was braucht es denn für Voraussetzungen, bevor wir überhaupt anfangen, ernsthaft über Product Ownership in Konzernen, die halt wirklich wie Konzerne ticken, zu sprechen oder uns Gedanken zu machen?
Also zum Glück geht es. Und ich habe auch schon das Glück gehabt, mit Teams in Konzernen zusammenzuarbeiten und mit Product Ownern in Konzernen, die dazu sehr gut in der Lage waren, es also sowohl wollten als auch durften.
Und was war da anders zu den anderen Konzernen?
Also zum einen würde ich sagen, tatsächlich, dass man ihnen auch den entsprechenden Freiraum gegeben hat. Das bedeutet, um mal ein einfaches Beispiel zu nennen, ich kann ja eine Roadmap haben, ohne dass sie alles im Detail vorgibt, indem sie eher ergebnisorientiert oder outcome-orientiert ist. Das ist ja was anderes, als zu sagen, bitte genau dieses Feature an dieser Stelle. Damit habe ich automatisch dem jeweiligen Verantwortlichen schon Freiheiten gegeben. Und je nachdem, welche das sind, größere oder kleinere, aber ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist die Entwicklung eines Chatbots, das in einem Kundenservice stattgefunden hat. Und da kann man natürlich sagen, da hatte der Product Owner relativ große Freiheiten, zum Beispiel eingehen auf Zielgruppen, bei denen man erst nach und herausgefunden hat, dass die das überhaupt sind, die, nachdem der erstmals live gegangen ist, diesen Chatbot in Anspruch nehmen. Ja, und so etwas wie eine Zielgruppe nachträglich mal in sein Produkt aufnehmen, ist ja schon eine relativ weitgehende Entscheidung, inklusive für diese Zielgruppe dann spezifisch in die Feature-Entwicklung reinzugehen. Was natürlich dazu kommt, ist, je nachdem wie groß das Projekt ist, auch ein wirklich cross-funktionales Team den Leuten zu geben, wegzukommen von dieser Komponenten- und Sequenzorientierung und zumindest mal diesen Minimalstandard zu haben, dass ein Team selber in der Lage ist, bis zu dem notwendigen Detailgrad zu konzipieren, alles zu entwickeln und es nachher nicht nur selber zu testen, sondern nach Möglichkeit auch auf Produktion zu bringen. Ansonsten habe ich ja so die agile Produktion von Features auf einen größer werdenden Haufen, der doch wieder im Big Bang irgendwo rausgeht. Das ist ja auch nicht die Idee. Aber ich möchte sagen, viele Konzerne gehen ja in diese Richtung, das zu machen. Und wir selber haben ja einige Anwendungen in unserer täglichen Benutzung, bei denen wir das sehen. Ja, also auch Google und Microsoft und Apple sind ja Konzerne. Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir ja da diese permanenten Updates in den Betriebssystemen, die übers Internet eingespielt werden. Das ist ja bereits inkrementell. Und auch da kann ich ja einstellen, okay, ich möchte meine Nutzungsdaten dem Hersteller zur Verfügung stellen oder nicht. Was ja auch von denen benutzt wird, um zu sagen, okay, das wird häufig angewandt, das entwickle ich weiter und das nicht. Also ich denke, da sind viele Konzerne auf einem guten Weg, aber man muss es wollen und man muss eben diese Illusion, alles durch detaillierte Budgetierung, Kontrolle und Anleitung irgendwie im näheren Griff halten zu können, von ganz oben aufgeben und sagen, es geht einfach nicht in einer so kleinteilig sich ständig verändernden Welt. Ich habe einfach mal Vertrauen, dass dieser Mensch, der dort Product Owner ist, das in meinem Sinn voranbringen wird.
Wie wäre denn eine gute Herangehensweise für dich, dass man mit einem klaren Produkt anstatt mit irgendeiner Art von Projekt in einem überschaubaren Rahmen so ein cross-funktionales Team zusammenstellt und dann diesem Team und auch dem Product Owner mehr Entscheidungsbefugnisse gibt, als das so üblich ist? Oder wie würdest du tatsächlich als Konzern oder wie würdet ihr vielleicht sogar Konzerne beraten oder unterstützen, erste Schritte in diese Richtung zu machen?
Ja, also tatsächlich, wenn es um die ersten Schritte geht, ja, und da die ja durchaus nicht völlig unberechtigten Sorgen sind und jemand sagt, so, pass mal auf, wir haben das von anderen Konzernen erlebt, die ihre agilen Transitionen in den Sand gesetzt haben, das wollen wir nicht, dann mit etwas Überschaubarem anzufangen, ganz klar. Ja, so ein Beispiel wie von vorhin, so ein Chatbot, ich glaube, das ist eines, das wäre ein guter Proof of Concept, dass es geht. Das auf der einen Seite sagt, okay, da kann man wirklich auch jemandem die Freiheiten geben und ihn machen lassen. Und auf der anderen Seite ist es nichts, was gleich ganz große andere Teile mit sich zieht, wenn es mal nicht funktionieren sollte. Ja, und wenn das passiert oder alternativ, wenn die Leute sagen, okay, ich habe erstmal grundsätzliches Vertrauen, das wird funktionieren und ich brauche diesen Fall gar nicht, dann würde ich schon hingehen und sagen, als nächstes überhaupt mal grob drüber nachdenken, was sind denn unsere Produkte? Ja, und da kann ich dann ja, wenn ich am Anfang diese Möglichkeiten habe, wirklich hingehen und sagen, so diese klassischen Analyse- oder Findungsworkshops, können wir für uns eine Zielgruppe identifizieren? Können wir für diese Zielgruppe Bedürfnisse identifizieren? Haben wir eine Idee, nicht nur wie wir diese Bedürfnisse befriedigen, sondern auch außerdem, was ja nicht unwichtig ist, was uns das bringt, wenn wir das machen? Ja, denn es soll ja als Unternehmen irgendeine Art von Mehrwert daraus entstehen, dass ich da für diesen Kunden da bin und kann dann sagen, okay, das stelle ich jetzt um. Ich persönlich bin auch im Change Management ein Fan davon, keine Big Bang Releases zu machen, sondern auch da kann ich ja gucken, kriege ich möglicherweise erste, ich weiß es nicht, Customer Journeys oder Value Streams oder ähnliches, kleine Teilprojekte aus dem Großen herausgelöst, die ich dann nach und nach überführen kann. Das hat, wenn ich das mache, den Vorteil, dass ich natürlich für die weiter danach folgenden daraus lernen kann. Ja, und sagen kann zum Beispiel, wir hatten zwar gesagt, der Product Owner, der bekommt hier wirklich das Vertrauen und ähnliches, aber dann kommt am Ende irgendetwas, wo wir am Anfang nicht gedacht haben, und sei es sowas ganz Schlichtes wie eine Barrierefreiheitsbeauftragte, das habe ich schon mal erlebt, dass die auf einmal aufgetaucht ist und aus gutem Grund gesagt hat, was ihr da entwickelt, das geht aber nach der und der Konzernrichtlinie nicht, weil da irgendwelche Farbschemata, Schriftgrößen, Blickmuster oder ähnliches vorgeschrieben sind. Dass man als nächstes guckt, kann man an der Stelle mal schauen, dass wahlweise diese sehr rigiden Regeln vielleicht ein bisschen gelockert werden, ohne dass natürlich die Leute einen Nachteil davon haben, für die eigentlich da sind. Oder alternativ, was ja auch sinnvoll sein kann, dass man den Leuten, die dort Product Owner werden, das Kontextwissen gibt und sagt, okay, auch das gehört eben zu deinem Produkt dazu, diese Dinge im Auge zu haben, darauf vorbereitet sein und sie mit in deine Produktplanung einzubeziehen. Und wenn ich das mache, wird natürlich dann dieser erste Product Owner in seinem weiteren Verlauf erfolgreicher und besser in seinem Job werden. Die, die nachkommen, werden es einfacher haben. Also Dinge, die umgekehrt natürlich dann bei allen gleichzeitig mit viel mehr Schmerzen auftreten, wenn ich den Big Bang Umstellungsprozess auf Produktteams machen würde.
Ja, finde ich spannend, weil auch das ja eher der Ansatz ist, zu experimentieren, ne? Also wie sowas wie Product Ownership im Konzernumfeld in meinem eigenen Umfeld tatsächlich funktionieren könnte. Ich mache mich im Kleinen erstmal auf die Reise und guck mal, was passiert, weil ich bin bei dir, ne? Es wird ganz viele Dinge geben, die ich gar nicht im Blick haben kann, egal wie genau ich plane. Also wer dann nochmal auf der Bildfläche auftaucht oder ob der Teamschnitt gut gewählt ist oder ob das das richtige Produkt ist, ob es überhaupt ein Produkt ist oder vielleicht nicht eher dann doch irgendwie ein Projekt. Hast du ja eben auch schon gesagt, wo Budgetierung dran hängt, um dann zu gucken, was sind denn die nächsten sinnvollen Schritte. Ich erlebe aber häufig, vor allen Dingen im Hinblick auf die Etablierung von Product Ownern oder wirklich Product Ownership, eher in Richtung von dem, was du am Anfang auch geteilt hast, dass man so das Gefühl hat, das soll jetzt sofort passieren, ne? So auf einen Schlag, zack, ist alles anders. Und ich glaube, das kann gar nicht funktionieren, ne? Also in meinem tiefsten Herzen weiß ich, wenn wir hier nicht wissen, was wir nicht wissen, dann ist das der völlig falsche Ansatz, auch so zu starten, Product Ownership im Konzernumfeld zu etablieren. Ich würde aber gerne einen weiteren Punkt reinwerfen und wäre interessiert, was du davon hältst. Also ich kann mir vorstellen, dass auch die Kunden in Konzernumfeldern häufig anders sind, als wenn ich wirklich so in einem kleineren Unternehmen für den Endkunden irgendetwas baue, sondern dass einfach die Art der Kunden, für die ich Mehrwert schaffen soll oder deren Problem ich lösen soll, ganz anders gestaltet sind. Wie guckst du denn darauf?
Also das ist definitiv so und das ist vor allem an einer ganz einfach nachvollziehbaren Stelle so. Ganz viele Konzerne machen, jetzt mal überspitzt gesagt, Produktentwicklung für sich selbst, also für ihre eigenen Mitarbeiter. Ja, also was auch immer das für Leute sind, nennen wir sie jetzt einfach mal im weitesten Sinn den Sachbearbeiter, aber das kann ja je nachdem, ob ich ein Energiekonzern, eine Bank, eine Versicherung, ein Verlag oder sonst was bin, intern ganz unterschiedlich aussehen. Das sind je nachdem, wie spezifisch die internen Prozesse sind, die auch wirklich Dinge, die dort als Rolle oder Tätigkeit so einzigartig sind, dass es gar keine Anwendung dafür auf den Markt gibt, die das prozessbegleitend unterstützen können. Und natürlich, wenn ich für diese Leute Anwendungsentwicklung mache, das ist was ganz anderes, als das, wenn ich für eine wie auch immer geartete Zielgruppe das produziere, die nachher mein Produkt kaufen oder in welcher Form auch immer nutzen soll. Und ich möchte sogar sagen, dass es Vorteile haben kann, in der Entwicklung das zu haben. Ja, also wer sich ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte der Agilität beschäftigt, der wird ja zum Beispiel davon gehört haben, dass Extreme Programming in einem Konzern entstanden ist bei Chrysler. Für eine interne Anwendung, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Gehaltsabrechnung. Und was die da machen konnten, war einfach Leute, für die das gedacht ist, regelmäßig zum Team holen, ihnen Sachen zeigen und sie fragen, ist das das, was ihr brauchen würdet? Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das bedienen? Ist es intuitiv? Also was dort der On-Site-Customer genannt wurde, das ist ja eigentlich aus Produktentwicklungssicht etwas total Großartiges. Ja, denn wenn ich jetzt mal umgekehrt irgendwelche Agenturen habe, die zum Beispiel für was auch immer etwas machen für einen Endkunden, dessen Mitarbeiter für die nicht sofort greifbar sind, oder ich habe eine kleine Firma, die irgendeine Webanwendung macht, wo sie nur durch Nutzungsaktivitäten auf der Anwendung nach herausfinden können, was da gemacht wird. Das ist ja eine ganz andere Qualität der Beziehung zum Nutzer. Und die im Konzern zu haben, das habe ich immer für unglaublich wertvoll und spannend gehalten. Und um noch einen weiteren Aspekt dazu zu nehmen, man hat auch eine ganz andere Art, nicht nur vorher mit den Leuten zu interagieren, sondern auch nachher die Nutzung zu beobachten. Ja, also ich kann mich erinnern, bei einer Bank waren wir mal auch mit einer Entwicklung für Bürosoftware da und habe ich mit der Product Ownerin seinerzeit gesagt, wir müssen regelmäßig mit dem Entwicklungsteam ganze Tage in der Filiale verbringen. Einfach mal um zu gucken, wie dort im Alltag mit dem Produkt umgegangen wird, mit den echten Anwendern zu reden. Das hat unglaublich viele gebracht. Von daher würde ich sagen, das ist eine Sache, die mit Sicherheit konzernspezifisch ist und die, um eben auch die positiven Seiten hervorzuheben, auch etwas ist, was Konzerne haben und andere Firmen häufig nicht.
Ja, also bin ich bei dir, aber es gibt dann zusätzlich den Punkt, und das hast du so implizit eigentlich auch schon erwähnt, dass es sehr wahrscheinlich auch einfacher ist, als Product Owner im Konzernumfeld Product Discovery zu machen, ne? Also vorher mit den Menschen zu experimentieren und wirklich rauszufinden, was das Wichtige und Richtige ist, was wir bauen sollen und nicht nur zu liefern, ne? Also das dein Beispiel mit, wir gehen in die Filiale und gucken uns mal an, wie die das benutzen. Kann man ja so sehen. Man kann aber ja auch sogar vorher hingehen und erstmal gucken, was machen Sie denn ohne das, was wir jetzt gerade aktuell entwickeln wollen? Also wie lösen Sie Ihr Problem aktuell? Das ist immer so ein bisschen mein Verständnis von erstmal das Problem verstehen wollen, um drüber nachzudenken, ob wir überhaupt was Besseres anbieten können und in Richtung Discovery rauszukommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfacher wird, ne? In Konzernumfeldern, zumindestens wenn du interne Applikationen entwickelst oder für Menschen, die auch in diesem Konzern arbeiten. Ja.
Also einmal das und tatsächlich auch, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch schon mal, bevor man selber mit der eigenen Entwicklung anfängt, mal Leute dabei, jetzt mal überspitzt gesagt, zu beobachten, wie sie denn mit ihren Problemen umgehen, das ist wertvoll. Also eine Sache, die ich zum Beispiel im Konzernumfeld immer wieder Product Ownern rate, guckt doch mal, wann das nächste Mal bei euch eine Windows-Schulung ist und geht dahin. Ja, das ist für ganz viele Leute wirklich augenöffnend, denn natürlich hat man da Leute in der Produktentwicklung sitzen und die meisten Product Owner gehören ja dazu, die sagen, ja, sowas wie Windows, das kennt jeder, das versteht jeder. Wenn ich das auf einem vergleichbaren Level mache, das ist total selbsterklärend. Und dann mitunter da zu sitzen und welche Leute auch immer zu haben, denen man auf einmal anmerkt, oh, das ist ja spannend, die haben ja eigentlich einen Job, der gar nicht so anwendungsnah, auch nur in der Bürosoftwarebedienung ist wie meiner. Und die haben viel größere Schwierigkeiten, jetzt mal um auch da was Banales zu nennen, überhaupt die Stelle zu finden, wo ich Teams starte. So ein ganz großer Klassiker, den man manchmal erfindet, dass Leute sagen, okay, ich finde Teams nicht mehr, weil die daran gewöhnt sind, das ist unten in dieser Bodenleiste auf dem Bildschirm festgeheftet. Ja, und danach zu sagen, okay, also wir erkennen, wenn wir da neue Anwendungen denen zur Verfügung stellen, müssen wir denen auch den Weg dorthin nachvollziehbar und einfach machen. Oder umgekehrt, was natürlich genauso gut sein kann, dass man das Gefühl hat, wir müssen allen Leuten alles vorkauen und auf einmal in diesen Veranstaltungen merkt, dass alle Leute schon viel weiter sind, als man denkt. Ja, so nach dem System der Windows-Trainer stellt sich vorne hin und sagt, so machen Sie bitte nichts, ich erkläre Ihnen gleich, wie man sich einloggt und sich, wenn es zum Beispiel über Teams ist, einschaltet und auf einmal alle sagen, nee, ich bin schon drin, habe meinen Namen bereits geändert, habe auch schon die Anwendung gefunden, in der das Training stattfindet, weil der Link heißt training.irgendwas und wir können direkt loslegen. Dann weiß ich auch direkt, okay, hier ist die Affinität viel höher, als ich dachte. Vielleicht kann ich mir da so dieses Dumping-Down komplett ersparen, weil eigentlich dieses Dumping-Down ja etwas nicht immer Positives ist.
Guter Punkt. Also auch ein guter Tipp. Ich habe noch einen anderen Aspekt, Product Ownership im Konzernumfeld. Wir sollten ja eigentlich so als Product Owner versuchen, den Fokus auf das wirklich Wertvollste zu behalten, ne? Und zu gucken, dass wir den Wert maximieren dessen, was wir da so tun, für das Unternehmen und für unseren Kunden. Wie guckst du denn auf das Thema wirklich fokussiert an so einer Aufgabe arbeiten können im Konzernumfeld als Product Owner?
Also unabhängig von Konzern oder nicht Konzern ist es unglaublich wertvoll, das zu tun, aber mit Sicherheit ist es im Konzern mitunter viel schwieriger. Denn was so einer der ganz zentralen Unterschiede von Konzernen zu kleinen Unternehmen ist, ist die irrsinnige Menge an Stakeholder, mit denen man zum Teil zu tun hat. Ja, also in vielen großen Firmen ist ja die IT der Engpass, durch den jeder durch muss, wenn er, was auch immer sein Anliegen ist, umgesetzt haben möchte. Und mitunter stehen da wirklich die Leute, was ja dann auch schade für die ist, monatelang in der Warteschlange, bevor sie endlich drankommen. Und was manchmal dann versucht wird, ist zu sagen, vielleicht kriegen wir mehrere Leute gleich zufriedengestellt, indem wir von jedem von denen ein bisschen was in die Umsetzung nehmen. Das kann am Anfang auch erstmal dazu führen, dass ein bisschen Frieden einkehrt, aber führt natürlich zu dieser Defokussierung, zum Context-Switching und Ähnlichem. Mein Ratschlag, den ich da Product Ownern immer gebe, sprecht mal mit den Leuten ernsthaft und sagt ihnen, okay, immer mit allem früh anfangen heißt nicht, dass alles früh fertig wird, sondern es konzentriert und sequenziell abarbeiten, führt auch für alle tendenziell dazu, dass eben durch diese wegfallenden Effizienz- und Effektivitätsverluste man seine Sachen früher bekommt. Ja, und natürlich am Anfang ist das, wenn man das so noch nicht kennt, für den einen oder anderen etwas, man sagt, muss ich jetzt wirklich als Zwölfter an die Warteschlange? Aber tatsächlich wächst dann in meiner Erfahrung, wenn dann auch wirklich geliefert wird, das Vertrauen mit an. Und auf diese Weise kann man dann irgendwann auch in eine fokussiertere Weise hineinkommen. Und ganz wichtig sind da eben tatsächlich, gerade wenn es Richtung Scrum geht, auch solche Dinge wie Sprintziele oder das Produktziel, wodurch man den Leuten nochmal sagen kann, okay, macht ganz bewusst das, kommuniziert auch an alle Leute, dass ihr ganz bewusst das macht und kommuniziert darüber aber auch, was ihr ganz bewusst nicht macht. Dadurch kann man viel Klarheit gewinnen.
Weil du das jetzt so ansprichst, ich habe einmal erlebt, dass aufgrund dieses Engpass IT, was ich auch häufig beobachte, die Tendenz war, in dem Konzern, in dem ich unterwegs war, zwar Scrum-Teams zu bauen, aber keine Entwickler in die Teams zu nehmen. Und da habe ich so gedacht, also da sind wir ja auch wieder bei, wie ist das Team halt zusammengesetzt, ne? Und da gucke ich dann wieder so drauf mit meiner Product-Owner-Brille und denke so, ja, aber was sollen die denn für Wert liefern, ne? Also dann bin ich ja in meinem Gedanken eher wieder in, die machen eine gewisse Vorarbeit, aber shippen nichts und liefern nichts und es wird auch nichts gebaut. Das wäre sowas, wo ich denke, da würde ich als Product Owner darauf achten, dass ich nicht in so eine Art von Falle komme und denke, ja, ich habe ja alle Vorarbeit gemacht, weil eigentlich habe ich dann vielleicht konzeptioniert oder doch irgendwie, ne, ein Fachkonzept geschrieben, aber Wert geschaffen habe ich immer noch nicht.
Naja, klar, also das ist mit Sicherheit etwas, wie gerade vorhin gesagt, so das Konzeptions-Scrum-Team oder Ähnliches. Verwirrenderweise ist es ja sogar so, wenn ich das anfange, nach Scrum zu organisieren, kann das auf den ersten Blick sogar sich irgendwie aus der Sicht der Leute vorteilhaft bemerkbar machen, weil man schneller bessere Konzepte erstellt, die dann aber natürlich zum einen dafür sorgen, je schneller ich die kriege, desto länger dauert das Abarbeiten und die zum anderen mit Sicherheit gute Ideen haben in Bezug auf zum Beispiel, was würden die Leute denn gerne wollen oder was wäre aus Gesamtsicht wichtig, aber nicht immer die Umsetzbarkeit im Auge, was ja auch ganz klar ist, denn wenn ich diese eher vorgelagerten Einheiten habe und da Business-Analysten, IT-Konzepte oder sonstiges beisammensitzen und sich überlegen, was schön wäre, man ist mitunter erstaunt, was danach in der Realität viel komplizierter ist, als man gedacht hat.
Ich habe noch ein letztes Thema, was ich gerne reinwerfen würde, wenn wir über Product Ownership und Konzernen reden. Das ist das Thema Regulierung, was sicherlich auch nochmal besonders ist und dazu kommt. Wie guckst du denn da drauf? Was sind denn da so Herausforderungen, die du auch vor allen Dingen bei Product Ownern siehst?
Also zum einen, in einem Konzernalltag ist das häufig bis je nach Branche allgegenwärtig. Also gerade im Bank- und Versicherungsumfeld, wo wir viel unterwegs waren, gibt es ja unglaublich viel, was von der BaFin oder sonst wem vorgegeben wird. Und wenn ich in dieser Situation bin, muss ich A, als Product Owner das wissen und mir B, bewusst sein, dass das auch zu meiner Aufgabe gehört, das da reinzubekommen. Ja, es gibt ja erstmal so dieses ganz häufige Anti-Pattern, unabhängig von der Regulierung, ich entwickle irgendwas und gebe es dann einer nachgelagerten Qualitätssicherungseinheit und die testet nachträglich Qualität da rein. Das gibt es in anderen Umfeldern auch, dass man irgendetwas entwickelt und irgendeine andere Einheit reingibt, die den Auftrag bekommt, es nachträglich revisionssicher oder Ähnliches zu machen. Was nie eine gute Idee ist, weil im schlimmsten Fall das zurückkommt mit der Aufforderung, bitte macht doch das nochmal komplett anders, überarbeitet das und schaut, dass es wem auch immer nachher besser passt oder welcher Vorgabe auch immer besser entspricht. Ich kann aber natürlich auf der anderen Seite hingehen und sagen, okay, das kann ich auch in meine Produktentwicklung mit reinbeziehen. Und es ist dann ganz klassische Product Owner Aufgabe, auch entsprechende Aufgaben ins Backlog zu packen. Also ich kann mich an einen Satz bei einer Bank erinnern, da haben wir am Anfang gesagt, okay, wie können wir jetzt in diesem regulierungsintensiven Umfeld ein Scrum-Team aufsetzen und haben gesagt, okay, an der Stelle kriegt eine Definition of Done und kriegen die Akzeptanzkriterien eben auch Elemente, nachher regulierungskonform zu sein. Ja, das bedeutet, in jeder Story, jedem Task, im Sprint wurde nachher geguckt, okay, ist das, was da jetzt implementiert worden ist, wenn es nachher rausgeht, auch nach allem, was wir aktuell wissen, entsprechend so, dass es rechtssicher ist. Das hat am Anfang natürlich zu ein bisschen Reibereien geführt, weil die Leute gesagt haben, wir sind ein Entwicklungsteam und wir müssen jetzt einen Großteil unserer Arbeitszeit da rein investieren, was eigentlich gar nichts mit Entwicklung zu tun hat. Auf der anderen Seite kam hinten raus, und das ist das freudige Erwachen, dass die Leute auf einmal anders, als sie es vorher immer kannten, nicht am Ende des Abschnitts einen quälenden mehrmonatigen Abschnitt hatten, wo man diesen gesamten Kram nachgeholt hat, sondern natürlich ein paar kleinere Sachen gab es, aber im Großen und Ganzen haben alle gesagt, das ist ja erstaunlich, ist ja schon alles da. Ja, und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass man viel offener war, sowas nachher weiterzumachen und hat mit Sicherheit auch die Rolle der entsprechenden Product Ownerin gestärkt. Es macht es schwieriger, müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Und an vielen Stellen ist es auch im Widerspruch zu anderen Dingen, die wir gut finden. Ja, also wir können uns zum Beispiel alle vorstellen, die wegklickbaren Banner, die jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung gekommen sind oder das verpflichtende Beratungsgespräch, bevor ich einen Bankkredit bekomme, das ist jetzt nichts, was sich der Endnutzer wünscht. Ja, aber zumindest ist es etwas, was ich auch als Product Owner einplanen kann und muss, wenn ich nicht am Ende ein völlig verqueres Produkt haben will.
Jetzt haben wir über eine ganze Reihe Herausforderungen, spezielle Herausforderungen von Product Ownern im Konzernumfeld geredet. Ich würde aber gerne so ein bisschen die Kurve machen. Was sind denn aus deiner Sicht gerade Punkte, warum das besonders spannend ist, als Product Owner im Konzernumfeld zu sein?
Da gibt es mit Sicherheit einige. Also zum einen, was du vorhin gesagt hast und was für ganz viele Leute am Anfang überraschend ist, die Möglichkeit, Product Discovery besser machen zu können, als es in kleinen Unternehmen häufig der Fall ist. Ja, ganz viele Leute unterstellen ja, dass es andersrum ist. Und da hat man mitunter doch den einen oder anderen, der, wenn er das mal als Product Owner realisiert hat, wie greifbar seine Anwender sind, der da voller Begeisterung drauf anspringt. Ich habe einfach durch die Größe viel größere und spannendere Produkte. Ja, also es wird jetzt natürlich nicht jeder das nächste Facebook entwickeln, aber nennen wir irgendwelche Anwendungen, die nachher, was weiß ich, Aktienhandel in der Börse im Einsatz sind, ja, oder was ganz Wildes, ein Betriebssystem für ein Kraftwerk. Das ist natürlich schon was, wo man nachher sagen kann, wenn ich daran mitgewirkt habe, dann kann ich mir schon aus gutem Grund auf die Schulter klopfen. auch dieses Umgehen mit vielen Interessen, vielen Stakeholdern. Ja, für den einen ist es etwas, was sagt, oh, nervig und anstrengend. Der andere sagt, ich bin aber Fan davon, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die gemeinsam auf ein Interesse einzuschwören und dafür zu sorgen, dass am Ende, wenn wir fertig sind, alle mit einem glücklichen Gefühl nach Hause gehen. Das ist natürlich, wenn ich das in großem Rahmen mache und ich auf sowas stehe, auch eine große Befriedigung, mit der ich nachher rausgehen kann. Und was natürlich als letztes noch kommt, ich bin auch als Product Owner im Konzern nicht in dem Ausmaß alleine, wie ich es häufig bin, wenn ich in einem kleinen Unternehmen bin. Ich habe viele andere Product Owner, ich habe eine Community zum Austauschen, ich habe mitunter auch unterstützende Einheiten, die mich bei Forschung, bei Kundenbefragung, bei Ähnlichem unterstützen können. Und das ist auch ein Asset, das man nicht unterschätzen sollte.
Da kommen wir ja schon so ein bisschen in Richtung auch der Tipps und Tricks, ne? Also für POs, die sich vielleicht in so einem Konzernumfeld wiederfinden oder auch unterwegs sind. Und meiner wäre, den ich reinwerfen wollte, genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Also ich glaube, die Chance von anderen Product Ownern zu lernen oder zu gucken, wie agile Produktentwicklung funktionieren kann oder wie sie vielleicht auch nicht funktioniert oder wo wir Schwierigkeiten haben, ist, glaube ich, in einem Konzernumfeld ungleich größer, als wenn ich irgendwo in einem kleinen Unternehmen bin mit ein oder zwei Scrum-Teams, die ein Produkt haben und wo bestimmte Dinge einfach so laufen und wo vielleicht gar nicht hinterfragt wird, ob das so richtig oder falsch ist, wie das dann so läuft und wo ich vielleicht auch ganz viele Aufgaben übernehme, die gar nicht meine Aufgaben sind. Ne? Ich erinnere mich immer an die Fälle von solchen Unternehmen, wo ich dann in Calls höre, ja, wir haben keinen Scrum Master und ich mache die Aufgaben mit. Ne? Also ich meine, das ist ein normales Problem, was wir sehr wahrscheinlich beide kennen. Das wird mir im Konzernumfeld gefühlt seltener passieren, auch wenn es dann trotzdem passiert, dass es zu wenig Scrum Master und Agile Coaches gibt. Also das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, die Möglichkeit, untereinander zu lernen und zu verstehen, was es braucht, um wirklich erfolgreicher Product Owner zu werden, die ist durchaus da, wenn man diese Chancen irgendwie nutzt. Hast du denn noch was, was du Konzern-POs oder Konzernen, die sich ernsthaft mit Entwicklung in Richtung Product Ownership beschäftigen, wie du es auch am Anfang definiert hast, die du ihnen mitgeben wolltest oder mit auf den Weg geben möchtest?
Klar, also ich glaube, den Product Ownern selber, was du gerade zum Schluss auch gesagt hast, Chancen nutzen, also sich bewusst machen, was man denn da an großen Möglichkeiten hat, über die sich andere freuen würden. Ja, das ist eine Sache, wenn man mal mit Product Ownern da ein bisschen in die Reflexion reingeht, dann kann man ganz häufig sagen, guck mal, das, was du hier am Anfang als übermächtig, belastend oder so vielfältig für dich wahrnimmst, was irgendwie so wie der Berg an Arbeit erscheint, das kann eine Riesenchance sein, weil du halt Ressourcen hast, weil du Möglichkeiten, Communities und auch Unterstützung hast, über die sich viele andere in kleinen Kontexten freuen würden. Ja, und das kann natürlich, wenn man das einmal realisiert hat und überall sagt, okay, es ist großartig, kann ich hier was dazulernen, dann kann ich hier eine Unterstützung holen oder natürlich, was genauso gut ist, auch hier mal Unterstützung geben, etwas sein, was die Leute wirklich auch von der Motivation her einen Riesenschritt nach vorne bringt. Und umgekehrt natürlich dem Unternehmen, das hier sagt, wir gehen Richtung Agilität, auch einfach mal zu sagen, okay, gebt den Leuten die Freiheiten, mal Sachen auszuprobieren, zu machen und zu entscheiden. Und vor allem, habt keine Sorge, dass das in einen Kontrollverlust auf eurer Seite enden wird. Denn ihr werdet dafür ja in sehr kurzen Abständen immer wieder Ergebnisse sehen, auf deren Basis ihr sagen könnt, okay, das ist genau das, was ich wollte oder eben nicht. Genau das ist ja etwas, was ich in einem eher klassischen Projekt vorgehen, wenn es hochkommt, mal quartalsweise oder jahresweise habe. Ja, also der Punkt, den ich da immer sage, im Grunde genommen gewinnt ihr mehr Einsichten in den aktuellen Stand und nicht weniger, wenn ihr den Leuten freiere Hand gebt, als es euch auf den ersten Blick vielleicht sinnvoll erscheinen mag.
Schönes Schlusswort.
Ja, danke, danke.
Ja, und danke, dass du dir auch Zeit genommen hast, dass du bei uns warst.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. einfach auf produktwerker.de kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.